NDR Info. Echo des Tages.
Guten Abend und willkommen zum Echo des Tages, unter anderem mit folgenden Themen. Hillary Clinton hat es geschafft. Nach weiteren Vorwahlsiegen kann sie als erste Frau Präsidentschaftskandidatin der USA werden. Neue Regeln für Ökostrom. Das Bundeskabinett beschließt die Reform des EEG. Dazu auch der Kommentar. Aus 1 macht 2. Hauptversammlung von E.ON will über die Aufspaltung des Unternehmens beschließen. Die FPÖ will noch einmal wählen. Österreichs Rechtspopulisten fechten die Wahl von Van der Bellen zum Bundespräsidenten an. Vorbildliches Lernen. Niedersächsische Schule bekommt den Deutschen Schulpreis und Chance für einen Youngster. Jonathan Tah wird für das deutsche EM-Team in Frankreich nachnominiert. Am Mikrofon begrüßt sie Ulrike Bosse. Als sie den Kampf um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten 2008 gegen Barack Obama verloren hatte, beklagte Hillary Clinton die gläserne Decke, die auch in den USA noch verhindere, dass Frauen in höchste Führungspositionen kommen. 8 Jahre später hat Clinton zumindest die erste Schale dieser Decke durchbrochen. Nach den gestrigen Vorwahlen in 6 weiteren Bundesstaaten hat sie genug Delegiertenstimmen beisammen, um jetzt als Kandidatin nominiert zu werden. Aus Washington Martin Ganselmeier.
Am frühen Morgen nach der für sie historischen Wahlnacht wurde Hillary Clinton auch zur Siegerin in Kalifornien erklärt. Damit baute Clinton ihren Vorsprung an Delegiertenstimmen weiter aus und erklärte sich noch am Abend zur Wahlsiegerin. Vor ihren begeisterten Anhängern in Brooklyn sprach sie von einem Meilenstein. Zum ersten Mal in der Geschichte Amerikas werde eine Frau Präsidentschaftskandidatin einer großen Partei.
We've reached a milestone. The first time. First time in our nation's history that a woman will be a major party's nominee.
Clinton reihte ihren Sieg ein in die lange Geschichte des Kampfes um Gleichberechtigung für Frauen. Bernie Sanders und seinen Anhängern gratulierte sie zu einer außergewöhnlichen Kampagne. Sie hätten Millionen von Wählern, vor allem junge Leute, begeistert und viel für die Demokratische Partei geleistet. Nun gelte es, mit vereinten Kräften Donald Trump im Weißen Haus zu verhindern, so Clinton. Denn Donald Trump ist charakterlich ungeeignet, um Präsident und Oberbefehlshaber zu sein.
Donald Trump ist temperamentally unfit. To be president and commander.
Doch Bernie Sanders wollte auf Clintons Einladung noch nicht eingehen. Trotz der für ihn enttäuschenden Wahlnacht kündigte Sanders an, seine Kampagne auf jeden Fall bis zur letzten Vorwahl am Dienstag in Washington D.C. fortzusetzen.
The fight in front of us is a very, very steep fight.
Der Kampf vor uns ist ein sehr steiler, aber wir werden weiter für jede Stimme und jeden Delegierten kämpfen. Allerdings wird sich Sanders schon morgen mit US-Präsident Obama treffen. Ein Zeichen dafür, dass sich der auch bei der Partei Linken beliebte Präsident hinter den Kulissen darum bemüht, die konkurrierenden Lager von Clinton und Sanders zu vereinen. Eher entspannt konnte Donald Trump den Wahlabend verfolgen. Als einzig verbliebener Kandidat der Republikaner gewann er alle Bundesstaaten deutlich. In seiner Rede, die er diesmal vom Teleprompter ablas, gab er sich staatsmännischer als sonst.
You've given me the honor.
Sie geben mir die Ehre, die Republikanische Partei im Herbst zum Sieg zu führen. Mir ist diese Verantwortung klar. Ich werde sie niemals enttäuschen. Damit ist klar, dass nun eine neue Phase im Wahlkampf beginnt. Auch wenn Trump und Clinton erst auf den Parteitagen im Juli zu offiziellen Präsidentschaftskandidaten gekürt werden, ab sofort heißt es Trump gegen Clinton. Ein Zweikampf, von dem viele erwarten, dass er schmutziger und verbissener sein wird als alle bisherigen Präsidentschaftsduelle.
Die erste große Euphorie und die Goldgräberstimmung beim Aufbau von Ökostromanlagen sind vorbei. Die sogenannte EEG-Umlage, die der Stromkunde für den Ausbau der erneuerbaren Energien zahlt, sie stieg und stieg. Im windreichen Norden wird mehr Strom produziert, als abtransportiert werden kann. Der Ausbau der Stromtrassen verzögert sich. Nach langen Verhandlungen mit den Ländern und innerhalb der Bundestagsfraktionen hat die Bundesregierung heute eine Reform des EEG, also des Erneuerbaren Energiengesetzes, verabschiedet. Jens Wiening aus Berlin.
Sigmar Gabriel wirkte zufrieden und beinahe erleichtert, als er vor die Presse trat.
Die Energiewende Made in Germany macht damit weiter große Fortschritte. Und man kann, glaube ich, sagen, dass die Energiewende stattgefunden hat und sie nicht mehr zu stoppen ist. Sie ist auch nicht rückwärts abzuwickeln, sondern es geht im Kern darum, sie jetzt systematisch weiterzuentwickeln.
Kernpunkt des neuen EEG, die Betreiber von Anlagen müssen sich auf dem freien Markt bewähren. Neue Projekte werden ausgeschrieben. Wer die geringsten Subventionen verlangt, bekommt dann den Zuschlag. Pro Jahr legt der Staat auch eine Höchstmenge fest, wo und wie viele neue Anlagen für Windkraft, Sonnenenergie oder Biomasse gebaut werden. Der Grund ist simpel, es fehlen die Netze, um den Strom im Land zu verteilen. Zum Beispiel von den Windrädern im Norden in den Süden mit den großen Betrieben. Deshalb soll der Norden künftig auch weniger Windräder bauen, bis die Stromautobahnen fertig sind.
Wir haben jahrelang darum gerungen, gibt es oberirdische Trassen, die natürlich viele Problematiken vor Ort auslösen, was Naturschutz, was Nähe an Wohngebieten angeht, oder machen wir Erdverkabelung? Das wurde jahrelang nicht beantwortet, die Frage, und jetzt lamentieren wir darüber, dass wir ein großes Problem beim Netzausbau haben.
Kritisiert Britta Hasselmann, die für die Grünen im Bundestag sitzt. Fakt ist, der Ausbau der Netze verzögert sich wohl bis 2025. Deshalb soll bis dahin der Anteil des Ökostroms auch auf maximal 45% steigen. Für die Grünen viel zu wenig, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Kanzlerin Merkel war zwar nicht auf der heutigen Pressekonferenz zum EEG, reagierte aber trotzdem auf einer anderen Veranstaltung auf die heftige Kritik.
Der Korridor in den letzten Jahren wurde eher wieder überschritten beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Was uns auch vor Augen führt, dass die regelmäßigen Cassandra-Rufe, dass nunmehr mit der nächsten Novelle eines Gesetzes der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland zum Erliegen kommt, natürlich absolut falsch ist, sondern wir haben bis jetzt immer das Ergebnis gehabt, dass der Zubau erneuerbarer Energien, insbesondere im Windbereich, größer war, als wir es eigentlich vorausgesagt haben.
Laut Gabriel sind die erneuerbaren Energien seit der letzten Novelle des EEG im Jahr 2014 so stark gewachsen wie nie zuvor, um rund 7,4%. Die Frage ist nur, wie reagieren die Betreiber auf das neue Modell der Ausschreibungen? In einem Modellprojekt wurden bereits Felder für Solaranlagen ausgeschrieben. Die Anbieter hätten dabei oft mit ihren Preisen deutlich niedriger gelegen als erwartet, heißt es aus dem Wirtschaftsministerium. Dort hofft man, dass mit dem neuen EEG auch der Anstieg der Strompreise endlich gebremst wird.
Zur Reform des EEG nun auch der Kommentar von Thorsten Huhn.
Die Energiewende sei nicht mehr aufzuhalten, stellte Bundeswirtschafts- und Energieminister Sigmar Gabriel heute fest. Damit hat er recht. Nach langen Vorbereitungen und Diskussionen hat die schwarz-rote Bundesregierung die Weichen für die Zukunft der erneuerbaren Energien gestellt. Fossile Brennstoffe werden immer weniger eingesetzt, stattdessen setzen wir auf Wind und Sonne. Das Umsteuern ist ein aufwendiger und auch teurer Prozess, den vor allem die privaten Haushalte mit ihrer Stromrechnung bezahlen. Eine vierköpfige Familie muss dafür im Jahr rund 220 Euro aufbringen. Aber es ist für einen guten Zweck. Denn wir stellen unsere Stromerzeugung um, damit wir das Klima nicht mehr belasten. Das Ziel ist eine CO2-freie Welt und das bedeutet, wir dürfen Kohle, Öl und Gas nicht mehr verfeuern. Den Strom erzeugen wir nun vor allem mit Wind und Sonne. Aber die Bundesregierung will die erneuerbaren Energien nur gebremst wachsen lassen. Bei 40-45% soll ihr Anteil bis 2025 liegen. Warum nicht mehr, fragen sich nicht nur Umweltschützer. Gabriel begründet das mit den noch fehlenden Leitungen, ohne die der Windstrom nicht in den Süden transportiert werden kann. Auch da hat er recht, doch trotzdem bleibt der Verdacht, dass er der Kohle noch genügend Raum lassen will. Denn der SPD-Mann Gabriel fühlt sich den Kohleländern Nordrhein-Westfalen und Brandenburg verpflichtet. Die dortigen SPD-Ministerpräsidenten fürchten Arbeitslosigkeit, wenn die Braunkohle nicht mehr zur Stromerzeugung gebraucht wird. Noch ein weiterer Punkt ist fragwürdig in Gabriels Konzept. Es wird bald keine Garantiepreise mehr für eingespeisten Strom geben. Stattdessen kommt ein Ausschreibungsverfahren. Der günstigste Anbieter erhält den Zuschlag. Das soll Kosten sparen und den Strompreis senken. Doch Umweltverbände und die Grünen laufen Sturm dagegen. Sie bezweifeln, dass es zu niedrigeren Strompreisen kommt. Sie befürchten, dass kleine Anbieter nicht mehr mithalten können, dass nur noch große Unternehmen Windkraftanlagen bauen werden, womit das Konzept der sogenannten Bürgerenergie am Ende wäre. Die großen Energiekonzerne würden das Geschäft nach und nach erobern. Diese Befürchtungen sind nicht von der Hand zu weisen. Wahrscheinlich kann nur die Praxis zeigen, ob der Strom durch die Ausschreibungsverfahren tatsächlich preiswerter wird. Ein trauriges Kapitel ist der zu langsame Bau neuer Stromleitungen. Es fehlen nicht nur die Stromautobahnen von Nord nach Süd. Auch in Norddeutschland, vor allem in Niedersachsen, reichen die Kapazitäten nicht. Deswegen wird die Produktion von Windstrom im Norden gedrosselt. Da haben die Verantwortlichen zu wenig vorausschauend gehandelt. Jetzt braucht es Zeit, um den Rückstand aufzuholen, und es dauert noch einmal länger, weil überwiegend Erdkabel verlegt werden. Doch trotz des Engpasses bei den Leitungen und dem gebremsten Ausbau der Erneuerbaren, ihr Siegeszug ist nicht aufzuhalten. Es bleibt nur zu hoffen, dass nach dem Atomausstieg 2022 auch der Ausstieg aus der Kohle zügig vollzogen wird. Das Klima wird es uns danken.
Ein Kommentar von Thorsten Huhn. Ohne die Energiewende würden die Aktionäre des Energiekonzerns E.ON bei ihrer Hauptversammlung heute vermutlich über Gewinn und Verlust reden, aber wohl kaum über eine Aufspaltung des Konzerns in einen Konzernteil, zu dem die erneuerbaren Energien gehören werden, und in eine Tochterfirma für die, alten Energien aus Kohle, Gas und Wasser. Jörg Marksteiner berichtet.
E.ON-Chef Johannes Theissen ging auf Nummer sicher. Er habe extra einen zweiten Anzug dabei, verriet er, für den Fall, dass ihm eine Torte oder Schlimmeres entgegenfliegt. Doch die Sorge war unbegründet. Kein Demonstrant stürmte die Bühne, keine Pfiffe oder Buhrufe, und selbst von den Aktionären gab es allenfalls milde Kritik. E.ON steht damit als erster großer Energieversorger kurz vor einer radikalen Aufteilung. Die meisten Anleger begrüßten, dass sich E.ON künftig auf die neue Energiewelt mit Stromnetzen und Ökostrom konzentrieren will. Dagegen soll das traditionelle Geschäft mit den Kohle- und Gaskraftwerken und dem Energiehandel abgetrennt und als eigene Firma unter dem Namen Uniper im Herbst dann an die Börse gebracht werden. 14.000 Mitarbeiter sind davon betroffen. Zwar zweifelten viele Kleinanleger und auch Aktionärsschützer an den Zukunftschancen dieser abgetrennten Kraftwerkssparte, die wegen der zunehmenden Konkurrenz von Wind- und Sonnenenergie immer weniger verdient und bereits einen harten Sparkurs angekündigt hat. Dennoch gilt die Zustimmung der E.ON-Aktionäre als sicher. Die entscheidende Abstimmung wird am späten Abend erwartet, doch Großaktionäre und Profi-Investoren wie Fonds oder Pensionskassen haben bereits ihre Zustimmung signalisiert.
Mit nur rund 31.000 Stimmen war Norbert Hofer, der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ bei der österreichischen Präsidentenwahl, dem ehemaligen Grünen-Chef Van der Bellen unterlegen. Die FPÖ behauptet nun, es habe massive Unregelmäßigkeiten bei der Auszählung der Briefwahlstimmen gegeben, und sie ficht die Wahl an. Aus Wien, Stefan Oschwart.
150 Seiten stark ist die Wahlanfechtung der FPÖ. Sie liegt seit heute beim Verfassungsgerichtshof, der bereits mit der Prüfung begonnen hat, so ein Sprecher. In fast allen Wahlbezirken Österreichs wollen die Rechtspopulisten Verstöße bei der Auszählung der etwa 700.000 Briefwahlstimmen bei der Bundespräsidentenwahl am 22. Mai festgestellt haben. Der unterlegene FPÖ-Kandidat Norbert Hofer sagte dazu heute im ORF:
Wesentlich sind für mich die Fälle, wo die Kuverts geöffnet waren, als die Kommission zusammengetreten ist.
Das Wiener Innenministerium hatte schon eine Woche nach der Wahl Pannen eingeräumt. So wurde in einigen Wahlbezirken mit der Auszählung der Briefwahlstimmen nicht erst am Montag nach der Wahl begonnen, sondern bereits am Wahltag zuvor. Aber, so Innenminister Sobotka:
Es war nicht der Fehler der Briefwähler. Es war auch nicht der Fehler, wann die Briefwahl abgegeben wurde. Es war der Fehler der Briefwahlkommissionen auf Bezirksebene, die gesagt haben, wir zählen bereits, weil wir schon da sind, am Sonntag aus und nicht am Montag, die schlicht und ergreifend ein Gesetz missachtet haben.
Das Innenministerium stellte deshalb auch Strafanzeige gegen die Betreffenden. Es hatte auch Einzelfälle gegeben, wo Jugendliche gewählt haben, die das noch nicht durften, also jünger als 16 Jahre alt waren. Aber auch FPÖ-Vertreter hatten es bei der Auszählung der Briefwahlstimmen nicht so genau genommen, hatte Robert Stein, Leiter der Wahlbehörde im Wiener Innenministerium, vor einer Woche angemerkt.
In allen Fällen haben die Beisitzer unterschrieben, dass sie um 9 Uhr in der Früh am Montag begonnen haben mit der Auswertung. Auch die FPÖ-Vertreter waren da dabei.
FPÖ-Kandidat Hofer hatte bei der Bundespräsidentenwahl mit rund 31.000 Stimmen hinter dem Wahlsieger Alexander Van der Bellen gelegen, der von den Grünen unterstützt wurde. Den Ausschlag gaben die Briefwähler, die traditionell nicht den Rechtspopulisten ihre Stimme geben. FPÖ-Chef Strache stellte heute die Briefwahl an sich auf den Prüfstand.
Die Briefwahl, wie wir sie heute haben, die gehört in Wahrheit abgeschafft.
Die Anfechtung der Bundespräsidentenwahl jetzt bringt den Rechtspopulisten auf der Straße allerdings wenig Sympathien.
Ich finde es unnötig.
Wird sich meiner Meinung nach nichts ändern. Am Ende geben sie, was jetzt schon da ist.
Es ist ein
purer Schwachsinn, aber das ist eine populistische Partei und was erwartet man anderes davon?
Sollte das österreichische Bundesverfassungsgericht mit seiner Prüfung länger als bis zur geplanten Vereidigung Alexander van der Bellens am 8. Juli brauchen, dann würden die Wiener Parlamentspräsidentin und ihre beiden Vertreter kommissarisch einspringen. Einer heißt Norbert Hofer.
Wenn es in der gesellschaftlichen Auseinandersetzung um den Zuzug von Flüchtlingen geht, schwirrt immer auch wieder das Argument von der angeblichen Ausländerkriminalität durch den Raum. Jetzt liegen zum ersten Mal flächendeckend Zahlen vor zu Straftaten von Asylbewerbern. Das Fazit des Bundesinnenministeriums: Sie sind nicht krimineller als Deutsche. Alles Weitere von Anna Engelke.
Kriminalität im Zusammenhang mit Zuwanderern klingt zugegebenermaßen etwas steif, beschreibt aber die ganze Bandbreite des jetzt vom BKA veröffentlichten Berichts. Der Sprecher des Bundesinnenministeriums, Tobias Plate, sagte, in dem BKA-Bericht gehe es um die Entwicklung der Kriminalität
nicht nur von Zuwanderern, sondern auch unter Zuwanderern und gegen Zuwanderer.
Das Besondere, anders als bei den vorangegangenen Berichten, haben dieses Mal alle 16 Bundesländer Informationen an das BKA geliefert. Zum ersten Mal liegen also flächendeckende Zahlen vor. Ministeriumssprecher Plate nannte die Entwicklung der Zahlen heute erfreulich.
Weil die Fallzahlen von Straftaten begangen durch Zuwanderer im letzten Quartal um mehr als 18% etwa gesunken sind.
Also von diesem Januar bis zu diesem März hat die Zahl der Straftaten um 18% abgenommen. Insgesamt haben die mehr als 1,3 Millionen Zuwanderer und Flüchtlinge im Land seit Jahresbeginn rund 69.000 Straftaten begangen. Mehr als die Hälfte der Straftaten sind Diebstahls-, Vermögens- und Fälschungsdelikte. Sexuelle Übergriffe oder Mord- und Totschlagsdelikte finden sich in der aktuellen Statistik nach Ministeriumsangaben kaum. Gemessen an ihrem jeweiligen Anteil an der Zahl aller Zuwanderer waren Nordafrikaner, Georgier und Serben deutlich überproportional häufig unter den Tatverdächtigen. Syrer, Afghanen und Iraker deutlich unterproportional. Eine Einordnung von Ministeriumssprecher Plate.
Damit ist gemeint, sozusagen weniger stark kriminell auffällig als die deutsche Wohnbevölkerung.
Wörtlich heißt es in dem BKA-Bericht, der weitaus größte Anteil der Zuwanderer beging keine Straftaten. Bleiben die Straftaten, die sich Zuwanderer untereinander angetan haben. Auch hier ist die Zahl seit Jahresbeginn leicht zurückgegangen, und zwar um 8%. Straftaten gegen Zuwanderer sind ebenfalls rückläufig, ein Minus von 7%. Dennoch ist das Bundesinnenministerium besorgt. Denn die Zahl der Straftaten aus dem politisch motivierten Bereich gegen geplante oder bereits bestehende Flüchtlingsunterkünfte bewege sich nach wie vor auf einem dramatisch hohen Niveau, so der Ministeriumssprecher. Laut BKA gab es in den ersten 3 Monaten dieses Jahres 345 Straftaten gegen Unterkünfte für Flüchtlinge, Asylbewerber und Geduldete.
Auf rund 10 Milliarden Euro, das müssen 10 Millionen sein, entschuldigen Sie, schätzt die Polizei den Schaden, der durch einen Großbrand in einer Flüchtlingsunterkunft in Düsseldorf entstanden ist. Die frühere Messehalle ist total zerstört. Mehr als 20 Stunden hatte der Löscheinsatz der Feuerwehr gedauert. 28 Bewohner waren bei dem Brand leicht verletzt worden. Heute Nachmittag nun informierte die Polizei über die Brandursache. Aus Düsseldorf, Moritz Börner.
Die Polizei verdächtigt 2 Männer, die aus Nordafrika stammen sollen. Nach Angaben des Roten Kreuzes gab es in den vergangenen Wochen immer wieder Streit unter den 280 Bewohnern der Messehalle, die dort teilweise seit 4 Monaten auf engstem Raum zusammenleben. Am Dienstagmittag hatten sich den Ermittlungen der Polizei zufolge muslimische Flüchtlinge, die anlässlich des Ramadans fasten, mit Flüchtlingen gestritten, die nicht fasten. Ein Asylbewerber, der aus dem brennenden Gebäude flüchten musste, hat den Streit gegen 11 Uhr bei der Essensausgabe beobachtet.
11 Uhr oder... Morgen, 11 Uhr, und essen und so.
Morgens hat dann einer gesagt, dass der Essensplan für den Ramadan nicht gut ist. Ich bin kein Muslim. Es gab dann Ärger und eine halbe Stunde später war dann das Feuer da.
Bisschen Palaver und später Feuer. Halbe Stunde und da Feuer.
Einer der beiden Tatverdächtigen soll kurz nach dem Streit eine Matratze, vermutlich mit Hilfe hochprozentiger Spirituosen, angezündet haben. Nur wenige Minuten später stand die gesamte Unterkunft, eine große Messehalle von 6000 Quadratmetern Fläche, in Flammen. Eine hunderte Meter hohe Rauchsäule türmte sich über Düsseldorf auf. Der andere Tatverdächtige gilt als Rädelsführer einer Gruppe von mehreren jungen Nordafrikanern, die sich am Fasten anlässlich des Ramadans nicht beteiligen und sich immer wieder über die Zustände in der Unterkunft beschwert hatten. Er soll gegenüber Mitbewohnern und Journalisten die Brandstiftung indirekt zugegeben haben, so der Düsseldorfer Staatsanwalt Ralf Herrenbrück.
Er soll danach gesagt haben, ich habe den Brand gelegt oder hat gegenüber einer anderen Person, die sich im Heim befindlich aufhielt, etwa bekundet, wir mussten das tun, um unser Ziel zu erreichen.
Der Tatverdacht wird auch erhärtet, weil der 26-Jährige seine persönlichen Gegenstände bereits vor Ausbruch des Feuers gepackt haben soll. Das Ziel der Brandstiftung war anscheinend die Verlegung in eine andere Unterkunft. Zwar habe der Brand die Gesundheit der rund 280 Bewohner der Halle gefährdet, von denen einige zum Tatzeitpunkt sogar geschlafen haben. Die Staatsanwaltschaft Düsseldorf wirft den Männern aber nicht vor, Tötungsabsicht gehabt zu haben.
Der Deutsche Wetterdienst warnt auch für die kommende Nacht erneut vor möglichen extremen Unwettern, allerdings südlich einer Linie von der Eifel bis zum Oderbruch. Im Norden und im Westen hat sich die Lage entspannt, nachdem die Einsatzkräfte gestern noch in Essen, Mülheim an der Ruhr und Duisburg etwa zum Beispiel von Einsatz zu Einsatz hetzten oder in der niedersächsischen Kleinstadt Damme zu zwei Dritteln landunter gemeldet wurde. Am heftigsten und spektakulärsten traf es gestern aber wohl den Nordosten Hamburgs, durch den ein Tornado fegte. Über die Lage am Tag danach Anna Rüther.
Die Schneise, die der Tornado geschlagen hat, man kann sie tatsächlich eine Schneise der Verwüstung nennen. Noch immer gesäumt von entwurzelten Bäumen, zerstörten Autos, abgedeckten Dächern, von gestapelten Ästen, Bäumen, Dachziegeln und Dachpappen. Und von Anwohnern wie Nicole Meyer, die den Abend sicher so schnell nicht wieder vergessen werden.
Dann haben wir auf einmal realisiert, oh, da fliegt gerade ein halber Zaun und da fliegt ein Baum. Und dann bekamen wir bei uns, weil das direkt auf uns zukam aus dieser Straße, bekamen wir dann auch bei uns in der Wohnung ein bisschen Panik. Ich bin dann mit meinem Kleinen, der erst 15 Monate ist, in den Flur geflüchtet und habe mich irgendwo hingesetzt, wo in der Nähe keine Fenster sind, falls irgendwas bei uns reingeflogen kommt. Aber dann ist das ja knapp an unserem Haus vorbeigezogen.
Über 1000 Einsatzkräfte waren unterwegs. Die Feuerwehr rief den Ausnahmezustand aus vor über 250 Einsätze. Unglaublich, betont André Elschner, der auch in der Farmsinner Höhe wohnt, dass es keine Personenschäden gibt.
Wenn man überlegt, dass ein Stück weiter Neusurenland der Kindergarten bis 18 Uhr auf hat, dann war das wirklich Glück, dass das wohl eine halbe Stunde, 20 Minuten später erst war.
Auch Wolfgang Wendel hat aus seinem Küchenfenster etwas beobachtet, was ganz anders hätte ausgehen können.
In der Farmsinner Höhe saß ein Mann mit seiner Tochter in einem weißen Lieferwagen und der Tornado kam und dann fiel ein Baumteil auf die Windschutzscheibe. Die Scheibe ist völlig zerborsten, die Scherben sind auf den Mann gefallen und der Mann hat sich schützend auf seine Tochter geworfen. Denen ist aber beiden nichts passiert, alles in Ordnung.
Wenn man sich das heute anguckt, es grenzt an ein Wunder, dass nichts.
Ist ein Wunder, ja, dass hier gar nichts passiert ist. Also nur Sachschaden und gut, das ist ja alles zu beseitigen.
Das ist zu beseitigen und es wird beseitigt. Das Geräusch der Motorsäge, das wird hier in den nächsten Tagen einfach mal dazugehören.
Dieselgate. In der VW-Affäre liegt offenbar noch immer nicht alles auf dem Tisch. Nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt gegen einen hochrangigen VW-Juristen wegen Vertuschungsversuchs. Peter Hornung berichtet.
Der Beschuldigte soll kurz vor Bekanntwerden der Abgasaffäre Kollegen nahegelegt haben, Daten zu löschen oder beiseite zu schaffen. Das sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Braunschweig. Gegen den VW-Mitarbeiter werde deshalb wegen Urkundenunterdrückung und versuchter Strafvereitelung ermittelt. Nach den bisherigen Ermittlungsergebnissen wurden Daten teilweise auf Speichersticks ausgelagert. Zumindest einige der Sticks seien inzwischen aber zurückgegeben worden. Ob alle Daten wieder da seien, könne die Staatsanwaltschaft noch nicht endgültig beurteilen, so ihr Sprecher. Die Aufforderung zur Datenbeseitigung soll nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung etwa eine Woche gegolten haben. Dann wurde von der VW-Rechtsabteilung eine Anweisung verschickt, Daten für einen eventuellen Prozess zu sichern. Der Beschuldigte wurde inzwischen beurlaubt. Er bestreitet die Vorwürfe. Ein Volkswagen-Sprecher erklärte, man wolle die Informationen wegen der weiterhin andauernden Ermittlungen im Abgasskandal nicht kommentieren.
Was zeichnet eine gute Schule aus? Dass die Kinder ordentlich lernen, sicher. Aber es geht um mehr als das Einmaleins und das ABC. Seit 2006 schreibt die Robert-Boss-Stiftung gemeinsam mit der Heidehof-Stiftung den Deutschen Schulpreis aus und bewertet dabei unter anderem auch, wie aufgeschlossen und verantwortungsvoll die Kinder erzogen werden. In diesem Jahr hat eine Grundschule aus Niedersachsen den Deutschen Schulpreis bekommen. Alles Weitere von Dagmar Pepping.
Die mitgereisten Schülerinnen und Schüler aus dem niedersächsischen Schüttorf waren außer Rand und Band. Gerade hatte Uta Michaela Dürich, die Geschäftsführerin der Bosch-Stiftung, den Zettel mit dem Namen der besten deutschen Schule 2016 aus dem Umschlag gezogen.
Der Gewinner ist die Grundschule auf dem Süßerisch in Schüttorf.
So mit Worten zu beschreiben, ist es für mich echt gar nicht.
Es war ein cooles Gefühl, das man irgendwie gar nicht beschreiben kann.
Lisa und Lucy sind zwei der rund 250 Schüler der preisgekrönten Grundschule aus dem äußersten Südwesten Niedersachsens. Auch ihr Schulleiter Heinrich Brinker hatte nicht damit gerechnet, dass es gleich bei der ersten Bewerbung mit der Auszeichnung und 100.000 Euro Preisgeld klappen würde.
Erstmal herzlichen Dank. Wir sind natürlich alle komplett baff.
Die Jury des Deutschen Schulpreises lobte in ihrer Begründung die ausgeprägte kreative Mitbestimmung der Schüler im Schulalltag, die bemerkenswerten Lernergebnisse und eine beeindruckende Schulatmosphäre. Als vorbildhaft bewertete die Jury die Angebote in den sogenannten Lernateliers. Seine Schule habe sich schon sehr früh dem Thema Inklusion gewidmet und neue Lernkonzepte erarbeitet, berichtet Leiter Heinrich Brinker.
Wir hatten, glaube ich, vor 12 Jahren die ersten Down-Kinder bei uns. Und dann haben wir gesagt, naja, wir können nicht mehr alle zur gleichen Zeit das Gleiche machen lassen. Und wir Lehrer müssen uns verändern. Und dann haben wir auch gesagt, konzeptionell benötigen wir auch viele verschiedene Räume und Möglichkeiten, wo Kinder sich entfalten können.
4 weitere Schulen erhielten jeweils einen zweiten Preis, dotiert mit 25.000 Euro. Darunter 2 Schulen aus Schleswig-Holstein. Zum einen die Schule St. Nikolai aus Westerland auf Sylt, zum anderen die Freiherr-vom-Stein-Gemeinschaftsschule aus Neumünster. In der Schule auf Sylt werden höchst unterschiedliche Kinder unterrichtet, auch hochbegabte Kinder mit Behinderungen und Flüchtlingskinder. Toleranz sei dort ebenso wichtig wie innovative Unterrichts- und Lernkonzepte, sagt Schulleiter Horst-Peter Feld.
Wir haben sehr viele Fortbildungen gemacht. Das Kollegium war sehr viel unterwegs, hat Zertifikate und dergleichen gemacht. Und wir haben versucht, ein Konzept zu entwickeln, dass wir für alle Kinder wirklich da sind. Und ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen.
Die Freiherr vom Stein Gemeinschaftsschule aus Neumünster überzeugte die Jury unter anderem durch ihr Konzept, dass die Schüler der Unter- und Mittelstufe 5 Wochen lang an einem Stoff arbeiten. Die beiden nominierten Schulen aus Nordrhein-Westfalen, das Gymnasium Norf aus Neuss und die Budelschwing-Schule aus dem sauerländischen Kreuztal gingen leer aus. Der erstmals vergebene Sonderpreis für die beste deutsche Auslandsschule ging nach Südafrika, an die Deutsche Internationale Schule Johannesburg.
Die russische Tennisspielerin Maria Sharapova ist wegen Dopings für 2 Jahre gesperrt worden. Das gab der Tennisweltverband heute bekannt. Sie kündigte umgehend an, vor dem Internationalen Sportgerichtshof Einspruch gegen die, wie sie meint, unverhältnismäßig hohe Strafe einzulegen. Soweit die Nachricht des Tages für alle Tennisfans. Die Fußballfans interessieren sich natürlich mehr für die Frage, wie geht es weiter beim deutschen EM-Team nach dem Ausscheiden von Antonio Rüdiger. Schnell und für manche überraschend hat der Bundestrainer einen der ganz Jungen als Ersatz nominiert, Bayer Leverkusens Abwehrspieler Jonathan Tah. Martin Roschitz berichtet.
Im bittersten Moment seiner Karriere beweist Antonio Rüdiger Größe und schreibt auf seiner Facebook-Seite: Ihr mögt mich straucheln sehen, aber ich werde nie aufgeben. Durch die Verletzung von Hummels war Rüdiger beim Bundestrainer gesetzt für das Auftaktspiel gegen die Ukraine. Jetzt hat Jogi Löw den Leverkusener Jonathan Tah nachnominiert.
Was ganz wichtig war, dass er eben auch seit 3 Wochen im Training ist. Und ich glaube, dass wir ihn innerhalb von einigen Tagen jetzt im Mannschaftstraining dann auch hervorragender auch integrieren können.
Durch die Nominierung des 20-jährigen Tah hat Deutschland nun den jüngsten Kader im Turnier mit einem Durchschnittsalter von 25,81 Jahren. Bis Hummels wieder einsatzbereit ist, plant Löw aber eher mit einem erfahrenen Spieler in der Innenverteidigung.
Mustavi, das ist eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, Benny Hövedes nach innen zu ziehen.
Die beiden bewerben sich also um den Job neben Abwehrchef Boateng, bis der Platzhirsch zurückkehrt. Und das soll möglichst schon zum 2. Spiel gegen Polen geschehen.
Das waren die Meldungen vom Fußball-EM-Lager und das war das Echo des Tages. Ich wünsche noch einen schönen Abend. Am Mikrofon verabschiedet sich Ulrike Bosse.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.